NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir beginnen das neue Jahr mit 14 Auszügen aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Es ist der zweite Teil einer Familiengeschichte, die einen großen Teil des 20. Jahrhunderts umfasst. Der erste Teil mit dem Titel »Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid« stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Alena Schröder erzählt darin die Geschichte von Senta, die in den 20er Jahren ihre Tochter in Bad Doberan zurückließ, um in Berlin ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Im zweiten Band geht es um die Tochter Evelyn und das Verhältnis zwischen ihr, ihrer Tochter Silvia und ihrer Enkelin Hannah. Wieder beschäftigt sich Alena Schröder mit Frauenschicksalen auf der Suche nach dem richtigen Weg zwischen der Verantwortung für Kinder und dem Wunsch nach erfüllter Arbeit. Über die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern entsteht ein anrührendes, farbiges Gesellschaftsbild. Hören Sie Elisabeth Günther.
Transit, 1989. Silvia hatte in ihrem Leben schon viel geklaut, aber ein Auto bislang noch nicht. Kann ich das also auch von der Liste streichen, dachte sie. Wobei, war das überhaupt Diebstahl, wenn man einen Zweitschlüssel besaß? Sie hatte Dirks roten Polo ja nicht kurz schließen müssen. Auch keine Scheibe eingeschlagen. Sie hatte ihn einfach nur auf unbestimmte Zeit geliehen, ohne zu fragen. Und sie hatte auch nicht vor, Dirk im Nachhinein um Erlaubnis zu bitten. Sollte das Arschloch ruhig glauben, dass die Karre weg war? Der hing doch eh die meiste Zeit high auf dem braunen Kortsofa in ihrer Kreuzberger Hinterhof-WG herum und schnallte überhaupt nichts. Falls es also hart auf hart käme, würde sie immer behaupten, Dirk habe ihr das Auto aus freien Stücken geliehen, vielleicht sogar geschenkt. Und wem würde man dann wohl glauben? Einem bekifften Hausbesetzer oder ihr, einer frisch gebackenen Mutter? Na also. Silvia fuhr die Kantstraße Richtung Westen, um am Internationalen Kongresscenter, das wie ein großes, silbergraues Raumschiff im Westen Berlins herumstand, Richtung Avus abzubiegen. An der Spinnerbrücke würde sie mit ihrem letzten Geld noch mal tanken, bevor es auf die Transitstrecke ging. Benzin war zwar in der Zone billiger, aber eigentlich wollte sie da nicht anhalten. Sie konnte nur hoffen, dass sie mit der Tankfüllung bis nach Ildingen kam und dann die Grenzer ihr keinen Stress machten in Drei Linden und sie nicht zu lange warten musste. Und dass Hanna erst wieder aufwachen und Durst haben würde, wenn sie in der BRD waren. Wessiland. Neben Silvia auf dem Beifahrersitz lag Hanna in einem grauen, mit Handtüchern und Mullwindeln ausgepolsterten Plastikwäschekorb und schlief. Die winzige, zur Faust geballte linke Hand lugte neben ihrem Kopf unter der Babydecke hervor, die Silvia im Krankenhaus geklaut hatte. Na, das würde den Grenzern gefallen. 12 Wochen alt und schon die Faust zum sozialistischen Gruß erhoben. Vielleicht ließen sie sie ausnahmsweise einfach fahren, ohne aussteigen und Kofferraum aufmachen und die ganze Schikane. Hinter Silvia hupte jemand. Es war grün. Sie hatte es nicht mitbekommen, weil sie ihre Augen nicht von ihrer Tochter lösen konnte. Wie perfekt die war. Wie absolut unvergleichlich und vollkommen in all ihrer Winzigkeit. Das kleine, ernste Gesicht, der braune Haarflaum, die Spuckebläschen, die sich in ihrem Mundwinkel sammelten, während sie schlief. Das habe ich gemacht, dachte Silvia und spürte, wie eine warme Welle aus Stolz, Liebe und Sorge über sie hinwegschwappte, sodass ihr schon wieder die Augen feucht wurden. Ich ganz allein habe dieses Geschöpf gemacht. Martins Beteiligung wollte sie in Zukunft ausblenden. Die Erinnerung an ihn einfach aus ihrem Gehirn kratzen, so gründlich und endgültig, bis alles weg war und es nicht mehr wehtat. Angefangen von ihrer ersten Begegnung im Roten Hirsch, wo er am Tresen gesessen hatte während ihrer Schicht. Und dann immer wieder, zufällig immer dann, wenn sie Dienst hatte, donnerstags und freitags. Ihre Kolleginnen hatten sich schon lustig gemacht über den Typen, der nach Geld aussah und hier gar nicht hinpasste. Die Haare ein bisschen zu kurz, die Klamotte ein bisschen zu neu. Lederhalbschuhe. War wahrscheinlich gelangweilt von der Ollen zu Hause in Charlottenburg oder Dahlem. Wollte sich mal ein bisschen Kreuzberger Nachtluft durchs Hirn pusten lassen. Er hatte Silvia zugesehen beim Gläserspülen und Bierzapfen, aber nie den Versuch gestartet, mit ihr zu reden. Bis an einem Abend Thorsten reingekommen war, ihr Ex. besoffen und aggressiv und sie über den Tresen hinweg angepöbelt und beleidigt hatte. Da hatte Martin ihm wortlos und mit einer ganz selbstverständlichen Bewegung den Arm auf den Rücken gedreht und ihn mit der anderen Hand am Nacken aus der Kneipe geschoben. Und Silvia hatte durch die Scheiben gesehen, wie Martin draußen noch etwas zu Thorsten sagte, was den offenbar so beeindruckt hatte, dass er sich trollte und etliche Wochen nicht mehr im Roten Hirsch aufgetaucht war. Nicht, dass Silvia mit jedem ins Bett gegangen wäre, der ihr in der Kneipe mal einen aufdringlichen Typen vorm Hals gehalten hatte. Aber bei Martin hatte es sich irgendwie ergeben. Der war so höflich und zuvorkommend gewesen, geradezu ritterlich. Silvia hätte eigentlich wissen müssen, dass sie nur eine kurze Abweichung von Martins Lebensplan war. Aber irgendwie war sie in den Honigtopf seiner Zuneigung gefallen und kam nun nicht wieder heraus. Silvia war es nicht gewohnt, so vehement umschwärmt zu werden, auf so eine altmodische Art. Martin gab ihr das Gefühl, überirdisch schön und begehrenswert zu sein, während er mit ihr in ihrem Bett lag, einem alten, brettharten Futon auf ein paar Holzpaletten. Er wollte mit ihr verreisen, weg aus Berlin und dann die Welt sehen, endlich rauskommen und frei sein und keine Erwartungen mehr erfüllen. Silvia wollte es sich erst nicht eingestehen, aber je mehr sie über sein Leben wusste, desto mehr fing sie an, sich auszumalen, selbst ein Teil davon zu sein. Vielleicht war es ja doch langsam an der Zeit, die WG zu verlassen und eine andere Art von Leben zu führen. Vielleicht könnten sie sich gegenseitig retten. Silvia, Martin vor der totalen Verspießerung in einem vorgefertigten Lebensentwurf mit einer Frau, die er schon lange nicht mehr begehrte. Martin, Silvia vor einem Leben in Sperrmüllmöbeln. Als Silvia merkte, dass sie schwanger war, sagte sie Martin erstmal nichts davon. Wie eine Vorahnung kam es ihr heute vor. Sie wollte dieses Kind auf jeden Fall und sie wollte sich noch eine Weile selbst erzählen, dass Martin es auch wollen würde. Wollte er dann aber nicht. Das Kind nicht und Silvia wollte er plötzlich auch nicht mehr. Wie hart sein Gesicht geworden war, als sie ihm eröffnet hatte, dass er Vater würde. Da hatte er sie angesehen, als hätte sie eine Maske abgenommen und ihm nun ihre wahre, hässliche Fratze präsentiert.
Führerschein, Fahrzeugpapiere, Ausweis.
Silvia reichte dem Grenzbeamten am ersten Wärterhäuschen des Grenzübergangs Dreilinden ihre Papiere durch das Autofenster. Den Fahrzeugschein hatte sie zum Glück im Handschuhfach gefunden, eine leere Bierdose und eine Tüte mit einem kleinen Rest Gras noch rechtzeitig beim Tanken entsorgt. Hanna machte keinen Mucks in ihrem Wäschekorbbettchen.
Waffen, Munition, Funkgeräte.
Silvia verneinte und schaute so harmlos wie möglich. Der DDR-Grenzer legte ihre Papiere auf das kleine Förderband, das in das nächste Wärterhäuschen führte. Sein Kollege hielt lustlos den Spiegelstab unter ihr Auto. Ein Blick in den Kofferraum, dann bedeutete man ihr mit einer Kopfbewegung, sie solle weiterfahren. Silvia stand auf keiner Fahndungsliste und ihr Passbild sah ihr noch immer ähnlich genug. Lange, rotbraune Haare, immer ein bisschen zottelig und ungekämmt. Die grünen Augen ihres Vaters, in jedem Ohrläppchen drei kleine Silberringe, ein paar Sommersprossen, die sie jünger aussehen ließen als 33. Der Grenzer am zweiten Wärterhäuschen hatte ihren Ausweis in der Hand und schaute ihr fest und leicht abschätzig ins Gesicht, dann wieder auf das Foto und wieder zu ihr. Silvia bekam ihre Papiere zurück und den Zettel mit dem Transitvisum. Sie durfte weiterfahren. Nicht schneller als 100 km/h, aber mehr schaffte Dirks Polo ohnehin nicht. Der gleichmäßige Sound, den die Reifen auf den Betonnarben der Autobahn machten, gefiel ihr. Und Hanna schien er auch nicht zu stören. Die schlief einfach weiter. Wie sie sich geschämt hatte für ihren Liebeskummer. Wie sie mit ihrem immer dicker werdenden Bauch durch Kreuzberg gelaufen war und einfach nur verschwinden wollte. Der Erdboden sollte sich auftun und sie in eine unterirdische Höhle saugen, in der sie in Ruhe ihr Kind gebären könnte. Wie sie schwach geworden und von einem Spießerleben geträumt hatte. Das war schon ein enormer Verrat an allem, woran sie doch eigentlich glaubte. Dass sie dem Typen jetzt auch noch hinterher weinte. Die größtmögliche Demütigung. Hanna regte sich neben ihr auf dem Beifahrersitz, bewegte sich, machte kleine, leise Schmatzgeräusche und sofort fingen Silvias Brüste an zu spannen. War ja klar, Jetzt würde sie auf einen der Parkplätze fahren und unter den Augen irgendwelcher Stasi-Typen ihr Kind stillen müssen. Aber es war von Anfang an unrealistisch gewesen, die Transitstrecke ohne Zwischenstopp schaffen zu wollen. Kaum hatte sie den Polo ganz am Rand des nächsten Parkplatzes unter einem Baum geparkt, die greinende Hanna aus ihrem Wäschekorb geholt und sich das Sweatshirt hochgezogen, standen schon zwei Bullen an ihrem Auto und klopften an die Scheibe. Ja, sie würde gleich weiterfahren. Ja, sie wisse, dass sie nur im Notfall halten dürfe, aber ihr Baby habe Durst. 10 Minuten, nicht länger, versprochen. Und dann hatten die beiden sich vor ihrem Auto postiert und ihr durch die Windschutzscheibe auf die Brust geglotzt, an der Hanna konzentriert saugte. Als Hanna das erste Mal auf Silvias Bauch gelegen hatte, unbeschreiblich war das gewesen. Noch nie hatte Silvia sich so richtig, so durchlässig und so voller Liebe gefühlt. Und gegen alle Wahrscheinlichkeit hatte sie gehofft, Martin würde kommen und Hanna sehen wollen. Und dann würde vielleicht doch noch alles gut oder wenigstens anders. Aber Martin kam nicht. Stattdessen rief er sie eines Tages zurück, um ihr mitzuteilen, dass er die Vaterschaft nicht anerkennen werde, auch keinerlei Kontakt wünsche, aber bereit sei, monatlich einen festen Betrag zu überweisen, unter der Voraussetzung, dass sie Stillschweigen über ihre Beziehung wahre und sich in Zukunft von ihm fernhalte. Als Silvia schließlich am Grenzübergang Marienborn ihr Transitvisum und ihre Papiere erneut einem DDR-Grenzbeamten durch das Autofenster reichte und endlich in die BRD fuhr, überkamen sie Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee war. Jetzt war sie runter von ihrer Insel und wieder auf dem Festland. Sie war einem archaischen Impuls gefolgt, einem Gefühl, an das sie sich kaum noch erinnern konnte, solange hatte sie es nicht gespürt. Wahrscheinlich waren das die Hormone gewesen oder die Umstände oder beides. Aber nach Martins Brief war sie 2 Wochen lang kaum aus ihrem Zimmer gekommen und hatte einfach in ihrem Bett gelegen und zusammen mit Hanna geheult, bis irgendwann Dirk reingekommen war, um zu fragen, ob es denn jetzt langsam mal gut sei und ob das jetzt immer noch wegen diesem komischen Spießer sei und ob sie ihm mal 5 Mark für Kippen leihen könne. Da hatte Silvia es erst nur gedacht und dann leise geflüstert: Ich will meine Mama. Und kaum hatte sie es ausgesprochen, wuchs dieser Wunsch und wurde immer größer, drängender und klarer. Silvia wollte ihre Mutter, die sie seit Jahren nicht gesehen und nur selten gesprochen hatte. Sie wollte Hanna schnappen und einfach nur weg aus Berlin. Weg von diesen Leuten, die sie für ihr Zuhause gehalten hatte. Weg aus diesem Provisorium von Wohnung. Sie wollte im alten Garten ihrer Kindheit sitzen, unter der gelben Markise und Schwarzwälder Kirschtorte essen. Sie wollte auf Frau Hagerles Eckbank sitzen und Flädlesuppe schlürfen. Sie wollte zurück an den Ort, von dem sie vor so vielen Jahren geflohen war, zurück zu ihrer Mutter, der sie sich plötzlich unerklärlich nahe fühlte, trotz allem, was zwischen ihnen stand. Hanna würde all das wieder gut machen. Wenn irgendjemand Dr. Evelyn Borowskis Elefantenhaut durchdringen konnte, dann dieses Baby. Da war sich Silvia sicher. In 5 oder 6 Stunden würde sie in Ildingen sein, wenn der Polo durchhielt. Hinter Stuttgart runter von der Autobahn, dann noch eine Weile auf der sicherlich frisch geteerten Landstraße durch die Weinberge, am Fluss entlang. Sie würde quer durch den Ort fahren, an der Kirche und dem kleinen Marktplatz vorbei, dem Gasthof zum Ochsen, dann den kleinen Hügel hoch, vorbei an der Neubausiedlung mit den Flachdachbungalows, dem Sportplatz und dem Vereinsheim. Dann am Ortsrand nach rechts, wo unter hohen Bäumen die älteren Einfamilienhäuser standen, bis zum Buchenweg 14. Die Nachbarn würden sich wundern über das Auto mit dem Berliner Kennzeichen und sich ihren Reim darauf machen. Es würde auf jeden Fall innerhalb eines Tages die Runde machen, dass die verlorene Tochter wieder da war. Silvia würde die 3 Stufen zur Haustür hochlaufen und die Klingel drücken und schon bei der Vorstellung spürte sie ihr Herz bis unter die Schädeldecke klopfen. Die Tür würde aufgehen und da würde ihre Mutter stehen, streng und still, die Haare in kurzer Dauerwelle eng am Kopf anliegend, der Blick schneidend klar. Evelyn würde Silvia mustern und in nur einer Sekunde alles verstanden haben. Sie wäre kein bisschen überrascht. »Hallo, Mama«, würde Silvia dann sagen und hoffentlich würde ihr nicht die Stimme zittern. »Das ist Hanna, deine Enkeltochter.« Hochzeit. 1950. Man kann eine Geschichte immer auf mehrere Weisen erzählen, aber am Vorabend einer Hochzeit, da zählte nur die eine, die der Brautleute. Vor allem die der Braut, das wusste Betty. Und deshalb blieb sie still und knotete Schleifen aus weißem Tüllband, eine nach der anderen, sorgfältig und gleichmäßig. Sie war eine gute Schleifenknoterin. Sie war eine gute Schwester, eine gute Tochter, sie war eine gute beste Freundin. Und ab morgen würde sie sich bemühen, eine gute Schwägerin zu sein. Auch wenn es sich gerade so anfühlte, als müsste ihr gleich der Kopf platzen. Die Ochsenwirtin hatte in der Schankstube 3 Holztische zusammengeschoben, um die saßen neben Betty noch 5 weitere Frauen. Evelyn, rotwangig und verlegen wegen der Aufmerksamkeit, die ihr bei aller Vorfreude auf die morgige Hochzeit mit Karl nicht behagte. Ihre zukünftige Schwiegermutter, die Frau Professor, Bettys Mutter, aufrecht und stolz, hoch erfreut über den Gang der Ereignisse. 3 Nachbarinnen, die sich bereit erklärt hatten, beim Vorbereiten des Kirchenschmucks und der Blumengestecke zu helfen und die die rührende Liebesgeschichte immer und immer wieder hören wollten. Und Agnes Borowski, die Mutter des Bräutigams, erzählte sie gern. Wie keiner mehr geglaubt habe, Karl käme je wieder heim, wie er dann aber im Frühling 47 plötzlich in Stuttgart in der Hochschule aufgetaucht sei und unten am Eingang der Fakultät nach seinem Vater gefragt habe. Der sei gerade nicht im Haus gewesen. Und dann der Pförtner, wie der so ganz beiläufig dem Herrn Professor bei dessen Rückkehr zugerufen habe, dass der Sohn aus Russland dagewesen sei und nach ihm gefragt habe. Und wie dann der Herr Professor Hals über Kopf nach Hause gefahren sei, nach Ildingen, hoffend, der Pförtner habe sich keinen Scherz erlaubt. Und die Frau Professor, wie sie gerade mit Betty und Evelyn im Garten gesessen habe, sich vom Unkrautjäten ausruhte und plötzlich habe da dieser Kerl am Gartenzaun gestanden, dünn wie ein Strich, ein rechter Hämpfling, nur noch Haut und Knochen und in zerlumpter Kleidung. Sie wollten ihn schon verjagen, aber dann habe Karl, ja wisst ihr denn nicht mehr, wer ich bin, gesagt, und an der Stimme hätten sie ihn erkannt. Ein solches Glück sei das gewesen, unbeschreiblich nach so vielen Jahren. Stimmt's, Elsbeth? Weinend habe man sich in den Armen gelegen und da sei auch schon der Herr Professor die Straße entlang gehastet. Der habe sich schnell nach Hause fahren lassen und dann das Wiedersehen mit dem einzigen Sohn. Da könnte man ja gleich wieder das Heulen anfangen, wenn man daran dachte. Und wie das Dienstmädchen gleich den Herd angefeuert habe, um dem Bub was Gescheites zu kochen, so gut das eben ging mit den Lebensmittelmarken. Und wie Betty nicht aufhören konnte, den Bruder zu umarmen. Und nach einer Weile hätten sich alle gefragt, wo denn das Ewele sei. Die habe sich einfach in ihrem Zimmer versteckt, weil sie die Familie nicht stören wollte. Dabei gehörte sie doch längst dazu. Aber so ist sie, unsere Evelyn. Nimmt sich immer zurück. So bescheiden, stimmt's, Elsbeth? Evelyn errötete, als ihre Schwiegermutter ihr liebevoll die Hand drückte. Und Betty dachte daran, wie Evelyn Teil ihrer Familie geworden war. Weil sie Evelyn gerettet hatte. Ihre Freundin, mit der sie das Kriegsende erlebt hatte, als Rotkreuzschwester im Lazarett in Bad Doberan, an deren stoischer Disziplin sie sich festgehalten hatte. Ihre Freundin, die ihre Familie und ihr Zuhause verloren hatte und nicht wusste, wohin, als das Lazarett aufgelöst worden war und die Russen sie heimgehen ließen. Es war Betty gewesen, die ihr vorgeschlagen hatte, sich mit dem Rotkreuzausweis ihrer kleinen Schwester Margit einen Passierschein für die amerikanische Besatzungszone zu erschwindeln. Margit, Rita, die kleine, empfindsame, das Sorgenkind der Familie, die sich umgebracht hatte im letzten Kriegsjahr, weil ihr das Sterben offenbar leichter schien, als die Angst weiter auszuhalten. Evelyn war ganz selbstverständlich aufgenommen worden im Hause Borowski. Man half Freunden in Not, und sie hatten ja Platz, und bevor man ihnen jemand Fremdes einquartierte. Und wie schnell Evelyn vom Hausgast zur Tochter geworden war. Wie leicht sie es allen machte, sie zu mögen, immer freundlich, zurückhaltend, bescheiden. Bettys Vater, ein gebürtiger Stralsunder, war so glücklich über sein Küstenkind, endlich eine Mecklenburgerin, mit der er manchmal das Platz seiner Kindheit sprechen konnte. Bettys Mutter hatte anscheinend all ihre Trauer um Rita in Zuneigung für Evelyn verwandeln können. Und nie wurde darüber gesprochen, wie Rita gestorben war. Und warum? Nur ein stiller Vorwurf, der Betty manchmal anwehte wie ein kalter Luftzug.
War's gleich lieber auf den ersten Blick? Wollte Heide wissen, die Nachbarstochter, die Evelyn anhimmelte, seit die ihr einmal eine Platzwunde am Kopf genäht hatte. Evelyn lächelte verlegen, ohne die Frage zu beantworten. Alle hatten ja recht schnell bemerkt, was da vor sich ging. Das hatten sie und Karl ja gar nicht verheimlichen können.
»Ohne das Evele wäre unser Karl ja gar nicht mehr zu Kräften gekommen«, sagte Bettys Mutter.
Ganz und gar in den Dienst von Karls Gesundung habe sie sich gestellt, ihn gepflegt, genau gewusst, was sein von der Zeit im russischen Lager ausgezehrter Körper an Nahrung brauchte und vertrug. Sie habe seine zerschundenen Füße und seine schlecht heilenden Wunden am Rücken versorgt, zumindest in den ersten Wochen, bis sie mit ihrem klinischen Semester in Würzburg beginnen sollte. Denn Bettys Vater hatte für Evelyn seine Kontakte spielen lassen, ihr ein Zimmer besorgt und einen Studienplatz, damit das Evele eine richtige Ärztin werden konnte. Ihr Physikum hatte sie ja noch in Rostock gemacht, kurz bevor die Universität schließen musste wegen des Krieges. Aus Betty würde jedenfalls keine Ärztin mehr werden. Das war mal ihre Fantasievorstellung gewesen, ihr gemeinsamer Kindertraum mit ihrem nur ein Jahr jüngeren Bruder. Beide begannen ein Medizinstudium. Für Betty endete es nach 4 Semestern mit einem nicht bestandenen Physikum. Für Karl etwas später mit seiner Einberufung in die Wehrmacht. Betty knotete ihre letzte Tüllbandschleife. Sie spürte Evelins unsicheren Blick auf sich, aber sie konnte sie nicht ansehen. Sie durfte ihrer Freundin ja nicht übel nehmen, dass sie so liebenswürdig, so fleißig und zielstrebig war. Und dabei so bescheiden. Nicht mal das war Betty vergönnt. Ein richtiger Anlass für ihre leise, köchelnde Wut und Enttäuschung. Wie konnte man böse sein auf diese perfekte Ergänzung ihrer Familie, auf die bezaubernde Evelyn, die sich einfügte bei den Borowskis wie das letzte fehlende Puzzleteil, eine Lücke schloss, die eigentlich nicht zu schließen war.
»Und hat Karl dir einen richtigen Antrag gemacht? Ist er vor dir auf die Knie gegangen?«
Heides Backfischwangen glühten. »Nein«, sagte Evelyn. »Aber das war auch nicht nötig. Er hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Mein zukünftiger Mann muss doch nicht vor mir auf die Knie fallen.« Gerührtes Aufseufzen in der Damenrunde, leise Enttäuschung bei Heide, Betty zwang sich zu einem Lächeln. Sie erinnerte sich nämlich gut daran, wie sie vor ihrem Bruder auf den Knien herumgerutscht war, um ihm einen Verband an seinen auch Wochen nach seiner Heimkehr immer noch wunden Füßen zu wechseln. Sie konnte das mindestens genauso gut wie Evelyn. Aber die war in Würzburg und studierte, und da hatte Betty gehofft, dass sich zwischen ihr und Karl wieder die gleiche geschwisterliche Verschworenheit einstellen würde, die sie als Kinder verbunden hatte. Aber von diesem Gefühl war nicht mehr viel übrig gewesen nach Karls Rückkehr. Vielleicht erwartete Betty auch zu viel. Zu viel Zuwendung und Interesse von ihrem körperlich und seelisch versehrten Bruder, der Albträume hatte und schweigsam war, der nicht erzählen wollte, was er getan und erlebt hatte. Nicht im Krieg und auch nicht in der Gefangenschaft. Und er wollte auch nicht, dass Betty erzählte. Manchmal hatte sie bei ihm gesessen und versucht, mit Karl über Rita zu sprechen.
»Willst du nicht wissen, wie sie gestorben ist? Sie war so tapfer. Sie war eine wirklich gute Lazarettschwester. Aber sie hat es nicht ausgehalten. Sie konnte nicht mehr. Sie ist immer weniger geworden, immer trauriger. Und ich konnte nichts für sie tun.« Sie ist eines Nachts einfach verschwunden aus der Baracke, im Nachthemd, wahrscheinlich Richtung Meer und dann... Wir haben nur noch ihre Schuhe am Strand gefunden.
Karl hatte einfach den Kopf weggedreht und in die Ferne geschaut und geschwiegen. Und als Betty fertig war mit dem Verbandswechsel, hatte er gesagt, er wünschte, Evelyn wäre wieder da. Zu Weihnachten war sie dann tatsächlich gekommen, auf Karls ausdrücklichen Wunsch hin. Erst hatte Evelyn sich geziert, oder besser bescheiden abgelehnt. Sie wolle die Familie nicht stören beim ersten Weihnachtsfest nach Karls Rückkehr, sich nicht dazwischen drängen. Aber dann hatten alle darauf bestanden, zumal Evelyn ja niemanden hatte, zu dem sie hätte gehen können. Betty hatte an Heiligabend den Tisch gedeckt. Und sie hatte, wie jeden Sonntag davor auch, ein zusätzliches Gedeck für Rita auf den Tisch gestellt. Das hatte ihre Mutter schweigend zurück in den Schrank geräumt. Betty hatte das Gefühl, der Geist ihrer kleinen Schwester verstecke sich hinter der Gardine, schwebe über dem Tisch, rausche durch die trockenen Nadeln des Weihnachtsbaums, zeige sich im leichten Flackern der Kerzen. Aber sie war allein mit dieser Wahrnehmung. Nur Betty spürte Rita an diesem Abend. Immer wieder hatte sie den Blick ihres Bruders gesucht, aber der hatte nur Augen für Evelyn. Und als Evelyn und sie nachts gemeinsam in Bettys Zimmer lagen und Betty geräuschlos weinte, weil sie ihre kleine Schwester so vermisste, drückte Evelyn ihr die Hand und sagte: »Ich glaube, ich habe deinen Bruder sehr gern. Wärst du mir böse, wenn er mich auch gern hätte? Sind wir dann noch Freundinnen?« Inzwischen waren alle Sträuße und alle Schleifen gebunden. Die Frauen fegten gemeinsam die übrig gebliebenen Halme und Blätter zusammen. Die Ochsenwirtin räumte die Gläser ab und versicherte Bettys Mutter noch einmal, morgen sei alles pünktlich hergerichtet für die Feier nach der Trauung. Und nein, da müsse sich die Frau Professor keine Sorgen machen. Die Tischdecken seien schon gestärkt und gemangelt. Heide, das Nachbarsmädchen, hatte noch nicht genug. Es hatte schon so lange keine Hochzeit mehr gegeben im Ort. »Sag, Evelyn, wie ist dein Kleid? Hast du einen Schleier? Hast du es selber genäht?« »Betty hat es mir genäht. Es ist wunderschön.« Es war das Kleid, das Betty einmal für sich selbst entworfen hatte, als sie eine Zeit lang dachte, sie würde vielleicht selbst eine Braut werden. Ein lächerlicher Gedanke, ausgelöst durch eine kurze Schwärmerei, die schnell vergangen war. Betty würde nicht mehr aufspringen auf diesen Zug, der war vor Jahren ohne sie abgefahren, als Karl Evelyn an die Universität gefolgt war, um dort sein Studium zu beenden, und Betty zurückgeblieben war. Für sie würde es nicht weitergehen an der Universität. Sie hatte versagt, so wie ihr Vater es vorausgesehen hatte. Und sie selber auch, wenn sie ehrlich zu sich war. Sie hatte gewusst, dass sie das Physikum nicht bestehen würde. Ärztin zu werden war gar nicht ihr heimlicher Traum gewesen. Nur niemals ohne ihren Bruder sein zu müssen. Das war es, was sie mehr als alles andere gewollt hatte. So sein wie er, das tun und erreichen, was er tat und erreichte. Und nun war Betty also die Übriggebliebene. Ohne Mann, ohne Beruf. An die Kunsthochschule wäre sie gern gegangen. Malen, zeichnen, Mode entwerfen. Sie hatte eine kleine Mappe zusammengestellt. Aber ihr Vater hatte nur verächtlich geschnaubt. Sowas fehlte ihm gerade noch. Eine Ausbildung zur Schneiderin, na schön. Eigentlich war das schon nicht standesgemäß. Aber da war weit und breit nichts zu finden und Betty doch auch längst zu alt. In ein paar Wochen würde sie 28 Jahre alt sein. Die Hochzeit ihres Bruders wäre die letzte Hochzeit in ihrer Familie, jedenfalls bis Evelins und Karls Kinder heirateten. Betty würde zu Hause wohnen bleiben. Immerhin an Geld mangelte es nicht und da musste man dankbar sein in diesen Zeiten. Sie würde irgendwann die Eltern pflegen und bis dahin ab und zu ein paar Kleider schneidern und dabei zusehen, wie ihre Freundin Evelyn das richtige Leben führte, an der Seite ihres Bruders. Sie würde Ritas Geist Gesellschaft leisten. Ihr zuzwinkern, wenn sie sie hinter der Gardine erahnte. Immer wieder einen zusätzlichen Teller auf den Tisch stellen, auch wenn ihre Mutter den jedes Mal zurück in den Schrank räumte.
»Bist so ruhig heute, Betty. Freust du dich nicht auf das Fest morgen?«
Eine der Nachbarinnen hatte in den kurzen Moment der Stille hineingesprochen, der entstanden war, als alle Frauen noch einmal das getane Werk begutachteten. Sie hatten gemeinsam die schweren Holztische wieder an ihren Platz gerückt, die Schleifen in eine Schachtel getan und die kleinen Sträuße auf diverse Wassereimerchen verteilt. »Ich wünschte, Rita wäre hier.« »Da, bitteschön.« Jetzt hatte sie doch was gesagt.
Elisabeth Günther mit der ersten Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen gibt es weiterhin kaum Entspannung. In der Nacht hat neuer Regen eingesetzt. Der könnte die Lage noch weiter verschärfen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Nach wie vor sind es vor allem aufgeweichte Deiche, die den Einsatzkräften Sorgen machen. In 6 Landkreisen gilt die Vorstufe zum Katastrophenalarm. Das Deutsche Rote Kreuz fordert deshalb auch eine bessere Vorbereitung auf solche Lagen. Man brauche mehr und bessere Ausstattung für Katastrophenfälle in Deutschland, sagte die DRK-Präsidentin Hasselfeld der Rheinischen Post. Am Silvestertag hatte Kanzler Scholz die Hochwassergebiete besucht. Gestern war dann auch Bundesinnenministerin Faeser vor Ort. Sie hat den Einsatzkräften gedankt und ihre Unterstützung versprochen, hat aber auch gesagt, die aktuellen Wetterprognosen machten ihr Sorgen. Der Regen erschwere die Lage, aber so wörtlich, was wir tun können, werden wir tun.